hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Also man muss sich eigentlich an den Kopf langen, ist das wirklich die erste Immobilie, die jemand kaufen sollte? Auf gar keinen Fall.
Ja, ja.
Das war unser allererster Notartermin im August 2020, war eine denkmalgeschützte Immobilie, eine von, wie gesagt, den 7 Wohnungen. Wenn man heute auf die Zahlen guckt, das ist eins dieser Projekte, das ich vorhin angesprochen habe, wo die Nachbeleihung richtig gut hingehauen hat. Ne? Also wir haben extrem Wert gehoben. Wir haben eine extreme, weil wir das auch eins der Projekte war, wo wir die 0,68% Zinsen haben, einen extremen Cashflow, wenn es denn mal vermietet ist. Und da hast du natürlich recht. Es hat ewig gedauert, bis es vermietet war. Das heißt, wir hatten einen Cashburn in dieser Zeit.
Ja.
Und während der Entwicklungsphase. Und gleichzeitig, wenn man unsere Zeit, die wir reingesteckt haben, damit reinrechnen würde, dann wird der Case natürlich schlechter aussehen. Aber das ist das, was du meinst. Am Ende ist das ein Projekt, wo wir sagen, das machen wir gerne, weil das Teil sieht einfach super aus. Also wenn es jemand mal googeln will, man findet es auf Google. Es heißt Schloss Liebenstein. Es steht in jedem Hausen. Das Haus sieht einfach geil aus.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hier sitzen zwei Brüder mit einer sehr spannenden Geschichte. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Die beiden sind jetzt seit 5 Jahren im Immobilienspiel. Und man kann sagen, ihr habt über 100.000 Euro Cashflow jetzt aufgebaut. Der eine ist noch angestellt. Der andere lebt auch tatsächlich dann von diesen Immobilieneinnahmen schon und macht das quasi fulltime. Ja, super spannend. Und das in 5 Jahren. Freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Alex, hallo Viktor.
Hallo Marco.
Ja, genau, wir wollen jetzt, also ich habe von euch 63 Folien bekommen. Wir machen jetzt also 8 Stunden Podcast. Nein, wir gucken mal, dass wir ein bisschen strukturiert durchkommen und wirklich eure Immobilienreise verstehen, weil ihr es, ich glaube, sehr, sehr zielstrebig angeht. Und das finde ich sehr faszinierend. Deswegen, genau, lasst uns mal vorne anfangen. Wie kam es dazu, dass ihr euch dieses Thema vorgenommen habt, und was habt ihr euch für ein Ziel gesetzt vor 5 Jahren?
Also tatsächlich saßen wir vor fast genau 5 Jahren schon mal auf einem Sofa und haben uns im Detail drüber unterhalten, okay, was machen wir jetzt mit dieser Reise? Und wie weit wollen wir es treiben? Wie wollen wir es genau starten? Und haben auch gemeinsam beschlossen, also wir beide, Vic und ich, gemeinsam beschlossen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, wie hat sich's angebahnt? Ich habe, sagen wir mal, ein Jahr bis ein halbes Jahr vorher mich immer mehr damit beschäftigt, okay, ich habe jetzt ein super Angestelltengehalt, ich habe finanzielle Power, ich habe angespart, ich habe auch investiert, also seit 2017 Krypto und Aktien.
Wie alt bist du jetzt?
35.
Also vor 5 Jahren 30, ja?
Genau, also genau mit 30, wenn die 30er-Dilemmas so ein bisschen beginnen, ihr erzählt ja öfters mal davon, ja, ich kann ja das unterschreiben, dass man sich dann auch ein Stück weit die Frage stellt, okay, was will ich mit meiner Zeit anfangen? Und was will ich mit dieser Zeit in Zukunft machen? Und parallel mir auch ein Plan, ich glaube, du hast es irgendwann mal selber im Podcast erwähnt, also es war teilweise erschreckend, wie viele Parallelen uns dann auch so ein bisschen zusammenbringen. Levermann war mir ein Begriff.
Ah ja, witzig. Ja, ja, ja.
Das ganze Thema 10, 20 Jahresplan, was wird passieren, wenn ich jetzt mich auf dem Pfad weiterhalte, wo ich heute bin? Ab wann kann ich eigentlich sagen, okay, ich muss nicht, sondern ich darf oder ich kann? Und dann ist mir klar geworden, dass auf dem Pfad, auf dem ich mich bewegt habe, das Thema Zeit eine wichtige Rolle spielen wird und ich mich so schnell davon nicht lösen werden können. Und das heißt, wieder ein bisschen breiter überlegt, okay, was kann man machen? Und das Thema Immobilien haben wir beide, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, weil ich habe mir die Renditen angeguckt und die Renditen waren deutlich schlechter als in meinem Aktiendepot. Mhm. Das ganze Thema Banken-Thema komplett außer Acht gelassen, dass das ein Bereich ist, bei dem die Banken einfach super gerne Geld geben und bei allen anderen Themen, wo wir unterwegs waren, das eben nicht der Fall war. Und das war so ein Schlüsselmoment, in dem wir gesagt haben, hey, die Eigenkapitalrendite ist das, worauf wir schauen wollen perspektivisch. Die Eigenkapitalrendite ist mit Hebel deutlich höher. Wo habe ich wirklich Ahnung und wo kann ich selber steuern? Das wird wahrscheinlich jetzt, natürlich geht es mit Optionsscheinen, aber ich kann die Unternehmen nicht reingucken. Dementsprechend ist das für uns sehr schwer durchschaubar. Und dann haben wir an sich gesagt, hey, das Thema Immobilien, das können wir mal in kleinem Stil anfangen, auch selbst mitbegleiten und dann auch mal gucken, wohin die Reise geht. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis genau vor 5 Jahren im Juni, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir probieren es mal. Wenn es nach dem ersten Projekt komplett in die Hose geht, dann lassen wir es bleiben, machen wieder Levermann oder irgendwelche anderen Kryptosachen. Mhm. Aber ansonsten starten wir mit Immobilien durch.
Ja, also ich glaube, 8 von 10 Leuten, die hier sitzen, nennen auch noch diesen Grund, dass sie denken, die Bruttomietrendite ist eigentlich die Eigenkapitalrendite, was nicht der Fall ist. Und durch den Hebeleffekt hat man eben sehr, sehr viele Chancen. Okay, aber war das für dich gleich vorstellbar, dass das umsetzbar ist? Ich weiß eben bei mir auch noch selber. Ich meine, ich war bei der Firma, bei der du angestellt bist, ja, war ich selber relativ viel unterwegs, mhm, weil das ein Kunde war von der Firma, wo ich angestellt war. Mhm. Da hat man einen guten Job, man hat ein gutes Gehalt, man hat einen vollen Tag und das war schon, ich war sehr, sehr weit weg von dem Immobilien-Thema, habe das an ein paar Stellen auch schon erzählt, das war sehr strange, als ich plötzlich die erste Wohnung besichtigt habe, ganz anders, ne? Vorher war ich viel im Anzug in irgendwelchen Meetings unterwegs und jetzt war plötzlich das möglicherweise kaputte Klo irgendwie ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen musste. War das für dich vorstellbar, dass das dann funktionieren kann, recht schnell, oder?
Also am Tag 1 nein.
Ja.
Am Tag 1 nein. Gleichzeitig hat man sich immer wieder die Frage gestellt, ich habe doch so einen hohen Stundenlohn, ich fahre jetzt irgendwann zwischendrin zu einer Besichtigung. Es hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Hm. Ich konnte es zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich greifen.
Und ich glaube, bis wir dann tatsächlich das allererste Projekt wirklich erfolgreich umgesetzt haben, bis zu diesem Zeitpunkt, da gab es immer noch Zweifel. Als wir schon mitten in der Renovierung steckten, die erste Wohnung komplett innerlich zerstört hatten, da war, es war eigentlich nie so ein Gefühl von, ja, das wird schon klappen, wir wissen, was wir tun, sondern natürlich waren da auch viele Zweifel mit dabei. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann langsam fertig wurden, bis wir dann mit der ersten Wohnung Geld verdient hatten. Und da hat sich dann so ein bisschen der Hebel umgelegt, wo wir dann wirklich gemerkt haben, wir haben einerseits klar immer in unsere eigenen Berufe, in das Angestellten-Dasein Arbeitsstunden reingesteckt und wie viel kommt da dabei herum und wie viel kommt jetzt fast lebenslang durch die Renovierung des ersten Projektes dabei herum. Und da wurden wir dann definitiv selbstsicherer.
War direkt klar, dass ihr zusammen macht? Wer hat wen überzeugt? Oder?
Also tatsächlich ist Alex Anfang 2020 auf mich zugekommen und unsere Hintergründe waren eigentlich komplett unterschiedlich. Er hat schon fast 10 Jahre Konzernkarriere hinter sich, hat immer viel Geld verdient, sich mit Finanzen schon beschäftigt. Ich bin gerade aus dem Studium raus, habe nach langer Zeit zum ersten Mal wirklich richtiges Geld verdient und hätte mir
Medizin studiert,
genau, und hätte mir eigentlich, wenn er nicht auf mich zugekommen wäre, über sowas erstmal keine Gedanken gemacht. Ich hätte erstmal ein bisschen mein Leben gelebt, für Geld für Konsum ausgegeben, aber er kam dann eben auch mit hat mir das erklärt mit der Eigenkapitalrendite, mit Hebeleffekt, und das hat sich für mich sehr schlüssig angehört, und dann habe ich mir gedacht, komm, das probieren wir einfach mal zusammen.
Habt ihr vorher schon zusammengearbeitet? Wusstet ihr, dass das funktioniert?
Nee.
Gar nicht. Und funktioniert
es
heute?
Also gar nicht zusammengearbeitet. Also es funktioniert jetzt mal weit in die Zukunft gesprochen. Für mich, es funktioniert mega. Also ich kann das bestätigen, ähnlich wie ihr es dann auch gesagt habt. Stefan und du, ihr habt ja auch so eine gemeinsame Verwandlung, auch wenn ihr gar nicht verwandt seid. Ich glaube, unabhängig davon, ob man verwandt ist oder nicht, man weiß, kann man der Person bedingungslos vertrauen. Und glaube ich, dass wenn es mal Probleme gibt, dass wir eine pragmatische Lösung finden und nicht eine Lösung, die dem anderen schadet. Ne? Also irgendwie ans gemeine Wohl gedacht. Und für mich funktioniert das heute super. Damals, ich glaube, das Einzige, was wir wirklich gemeinsam gemacht haben, war ein Thailand-Urlaub mit der Familie, in dem wir mal einmal um die Insel gedüst sind mit Rollern und gemerkt haben, dass es einfach super harmoniert.
Ja, ja,
nachdem wir uns natürlich, muss man auch dazu sagen, mehrere Jahre immer mal wieder aus den Augen verloren haben. Ja? Medizinstudium in München,
genau.
Ich war mehrere Male im Ausland, auch beruflich, dementsprechend so wirklich zueinander gefunden hatten wir 2019 wieder.
Wie habt ihr euch das zu Beginn, also ich will nochmal raus auf Zielsetzung auch. Also was habt ihr euch gesagt? Okay, wir starten das jetzt, wir probieren es mal, alles klar. Wahrscheinlich habt ihr aber irgendwas im Kopf gehabt, ne? In welche Richtung das gehen soll. Erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage, wie habt ihr euch untereinander aufgeteilt? Wer hat was gemacht?
Also die Zielsetzung, da war Alex immer relativ konkret und hat mir schon gesagt, wie stellt er sich seinen perfekten Tag vor? Und was muss dazu erfüllt sein, damit das funktioniert? Und ein wichtiger Teil davon war, dass man auch so ein bisschen zwar Geld verdient, aber zeitlich auch ein bisschen freier ist. Und dass man selbst entscheiden kann, wie viele Stunden am Tag arbeite ich, wie viele Stunden am Tag habe ich für Sport, wie viele Stunden am Tag habe ich für Familie. Mhm. Und das sollte an sich so ein Tag sein, der einfach dauerhaft durchführbar ist. Also was wir nie wollten, ist, dass wir unter der Woche durchpowern und dann nur noch ins Wochenende hecheln und uns von der Woche erholen mussten, sondern wir wollten eigentlich immer ein Pensum fahren, dass wir einfach die ganze Zeit durchfahren können, wo wir nicht mal wirklich Urlaub brauchen von unserer Arbeit. Und das hat Alex mir damals auch so eine Zahl genannt, von wegen, wie viel würde er realistisch gerne im Monat verdienen, damit er weiß, er kann jetzt wirklich zeitlich auch ordentlich zurücktreten. Und genau dieses Konzept habe ich mir dann auch, hat er mir sehr gut verkaufen können, weil das war natürlich sehr interessant für mich auch. Ja, ich kann entscheiden, wie viel ich arbeite. Ich habe so viel Geld, dass ich aus meiner damaligen Sicht auf nichts verzichten muss. Und das war so dann das Ziel, worauf wir dann gemeinsam hingearbeitet hatten.
Ja, und hinter dem Ziel steht jetzt nicht unbedingt 100 Millionen. Ja, also es ist ein bisschen, es ist quantitativ natürlich ein bisschen schwerer greifbar. Weil sich natürlich auch ein monatlicher Betrag, den wir dafür brauchen, der verändert sich ja. Ja, das wird sich auch über unseren Lebenszyklus hinweg verändern. Aber ich glaube, das Ziel, was bleibt, ist, wie stellen wir uns den Tag vor? Und zwar so, wie Wix auch gesagt hat, ohne dass ich unbedingt auf Urlaub warte, ohne dass ich unbedingt auf Wochenende warte und so weiter.
Ja, geiles Ziel. Mega geiles Ziel. Also viele, viele beantworten die Frage logischerweise auch über einen Geldbetrag, der ja auch dahinter steht, zwangsläufig. Aber es ist geil, diese Frage zu beantworten über einen Tag, wie er eigentlich sein sollte. Und ich weiß ganz genau, wo du herkommst, ne? Weil es für mich auch einfach als Konzernangestellter wird das einfach immer präsenter und immer klarer. Ey, ich bin brutal fremdbestimmt. Und ich kann mir das nicht so einteilen, wie ich vielleicht will, ne?
Und vielleicht eine kleine Ergänzung noch dazu. Ich war an exponierten Rollen und du ja wahrscheinlich auch. Dass ich auch diese Zukunftsvorstellung relativ klar hatte.
Ja,
also
ja,
was
ja.
passiert, wenn ich diese Energie jetzt Tag für Tag weiter reingebe? Ja. Ich habe auch das Feedback jetzt über natürlich mein direktes Umfeld im Konzernumfeld auch gekriegt. Das wird der Karrierepfad sein, der auch, sagen wir mal, so schnell kein Limit findet vielleicht, wenn ich auch die nötige Energie reingebe. Das war dann auch ein Stück weit die Erkenntnis, das muss nicht unbedingt der einzige Pfad bleiben.
Ja, ja, ja. ja.
Also das vielleicht dazu. Und ich meine, der zweite Teil der Frage war ja auch, wie teilen wir es uns auf? Von Anfang an war natürlich die Aufteilung noch nicht so hundertprozentig perfekt. Interessanterweise war die Aufteilung aber ab Tag 1 bis heute, ich würde sagen, 80% ist gleich geblieben. Hier und da gab es noch ein paar Variationen, aber die Aufteilung war das Thema Strategie, Steuern, Finanzierung, Akquise, das war eher in meinem Bereich. Das ganze Thema von dem Umbau, von der Projektierung, was kann man draus machen, wie ist das technisch umsetzbar, wie durchdenke ich das bis ins letzte Detail, das ist auf jeden Fall Wicks Metier. Ja. Und dazu kam jetzt auch nochmal das ganze Thema Verwaltung dazu, weil aus unserer Sicht hängen die zwei Bereiche relativ eng miteinander zusammen. Derjenige, der das Objekt projektiert und umsetzt, der hat es in der Verwaltung deutlich einfacher, weil er das Ding in- und auswendig kennt.
Und das ist auch nicht unbedingt etwas, was sich so starr entwickelt hat, sondern so mehr auf natürliche Weise. Wir haben am Anfang eigentlich mehr oder weniger alle das Gleiche gemacht, haben aber halt relativ schnell gemerkt, ihn interessieren einfach Steuern mehr, mich interessiert das Handwerkliche mehr. Mhm. Und da ging dann ganz automatisch unsere Zeit mehr hinein und wir wurden automatisch einfach zu Experten in dem Bereich und nicht in dem anderen Bereich. Und wir hatten natürlich das Glück, dass wir ein eher komplementäres Skillset hatten, dass wir nicht genau das Gleiche interessant finden, sondern uns in verschiedenen Bereichen spezialisieren konnten.
Ja. Okay, jetzt wie kommt man da hin? Also ihr beide setzt euch hin. Alex hat einen Fulltime-Job. Das heißt, du hast erstmal Geld zum Leben, logischerweise durch den Job. Aber du musstest wahrscheinlich zu Viktor sagen, also eine 40-Stunden-Woche kann ich nicht noch zusätzlich investieren. Wie habt ihr das, jetzt musst du ja auch irgendwie Geld zum Leben haben, wie habt ihr euch diesen Plan gelegt, dass da jetzt so viel Zeit reinfließen kann?
Ja, also am Anfang war ich ja auch angestellt und hatte meinen Job. Ich hatte da gerade auch 2020 angefangen, in der Klinik zu arbeiten. Und am Anfang hatten wir das komplett an den Wochenenden gemacht. Mhm. An den Wochenenden, im Urlaub, Feiertage, wann immer wir irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit übrig hatten, haben wir in unsere eigenen Immobilienprojekte gesteckt und haben dann auch wirklich, haben vielleicht irgendwie es geschafft, unsere Arbeit früher zu erledigen, sind am Freitag auf die Baustelle gefahren, haben selber dort renoviert, sind am Sonntagabend wieder zurückgefahren und haben dann wieder weiter in unserem Job gearbeitet. Und so haben wir das relativ lange Zeit einfach hybrid mit dem Angestellten-Dasein hinbekommen, bis wir dann ein Projekt nach dem anderen auch mal fertig gemacht haben und gemerkt haben, ja, in der Verwaltung steckt auch einiges an Zeitaufwand, das wir brauchen. Und irgendwann haben wir gemerkt, es geht halt nicht mehr nur nebenher. Zumindest nicht in dem Umfang, wie wir auch Eigenleistung reingesteckt hatten. Also wir haben unsere Devise war immer, wir haben bei unseren Projekten sehr viele Themenbereiche erstmal selber machen wollen, damit wir den Prozess verstehen, also wie funktionieren die handwerklichen Umbauarbeiten, wie funktioniert die Verwaltung, das haben wir alles erstmal selber gemacht und uns diese Fähigkeit angeeignet, um diese Beurteilungskompetenz dann später auch anwenden zu können, wenn wir das an Dritte abgeben. Mhm. Und haben da aber tatsächlich gemerkt, dass das wirklich dass uns das schwierig fällt, das an Dritte abzugeben, weil es teilweise fast genauso viel Zeit gekostet hat, die anderen zu kontrollieren, wie sie es machen, anstatt es selber zu machen. Und genau, irgendwann kam dann einfach der Punkt, an dem wir nicht mehr alles in Teilzeit machen konnten. Und da haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass einer von uns in Vollzeit weitermacht.
Das warst du, ne? 2022.
Genau.
Wir kommen gleich zu dem Modell im Detail. Also ich glaube, die Zuhörer fragen sich zu dem Zeitpunkt, wie haben die denn das Geld verdient? Da kommen wir gleich dazu. Was hat dir die Sicherheit dann gegeben, 2022, das zu tun?
Ja, also wir hatten ja schon damals die ersten Projekte abgeschlossen gehabt und haben halt einfach gesehen, es funktioniert. Wir können dieses Risiko eingehen. Wir hatten auch noch, geschuldet Alex' Konzernkarriere, dass er einiges an Eigenkapital auch noch beiseite hatte. Also wir wussten, wir können diesen Schritt gehen. Und auch wenn wir jetzt noch nicht auf einem...
Also du wusstest, er hat die Kohle, das wird schon laufen.
Wird schon irgendwie laufen. Ja, ja. Aber wir wussten halt auch, ich meine, im schlimmsten Fall, was würde passieren, wenn die Kohle irgendwann nicht reicht, ich gehe halt wieder zurück. Ja. Ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, habe 1-2 Jahre viel Geld in unsere Immobilien reingesteckt. Die Zeit wäre auf keinen Fall verloren gewesen.
Mhm. Okay, erklärt uns euer Modell. Wie habt ihr Immobilien skaliert und wie verdient ihr Geld?
Also im Grunde haben wir genau das, was Vic jetzt angesprochen hat in den ersten 2 Jahren und auch darüber hinaus, muss man sagen, extrem viel experimentiert in den verschiedenen Modellen. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, es ist Buy and Hold. Es ist Buy and Hold, weil wir uns immer davor gesträubt haben, Dinge zu verkaufen. Und ich muss mich da auch ein Stück weit jetzt korrigieren, weil man irgendwann an den Punkt kommt, und ich glaube, das haben auch schon genug hier gesagt, dass die Bank einem nicht unbedingt bei der Nachbeleihung so weit aushilft, wie ein möglicher Verkauf einem aushelfen kann, im Sinne von Wachstum. Aber in Summe haben wir klassisches Buy-and-Hold-Modell gefahren. Wir haben Projekte oder Immobilien gekauft, fahren eher die Value-Add-Strategie, weil das, was Vic auch teilweise jetzt erklärt hat, wir haben teilweise selber auf Baustellen uns bewegt, haben gelernt, wie das funktioniert, haben gelernt, wie wir auch die Firmen besser koordinieren und sind immer schon eher begeistert von der Idee, etwas Hässliches zu kaufen und daraus wirklich was Schönes zu machen. Ich glaube, so kann man das grundsätzlich mal zusammenfassen. Haben versucht, so viel wie möglich zu behalten, sind jetzt gerade an dem Punkt, und das hat auch ein Stück weit 2024 angefangen, dass wir über Co-Investoren unser Eigenkapital nochmal deutlich gestreckt haben, damit das einfach weitergeht, weil auch da war, auch mit der Konzernbonität etc., das Eigenkapital ist irgendwann weg, vor allem, wenn man bei Projekten auch oft in Vorleistung geht und aufwertet. Ja. Dementsprechend über Co-Investoren das ganze Thema skaliert und ab jetzt, ab diesem Jahr, fangen wir auch an, Dinge zu verkaufen, weil mit der Nachbeleihung alleine, das, was ich vorhin angesprochen habe, können wir das Wachstum nicht mehr aufrechterhalten und dann werden wir jetzt auch hier und da Immobilien abstoßen. Das heißt, unser Kernfokus ist Buy and Hold. Ich weiß nicht, ob dir das Buch, ich nenne es immer Brr, das ist nämlich von dem Immocation USA Pendant, Bigger Pockets,
ja,
da gibt es einen Autor, David Green,
ja.
Der für mich ein super schlüssiges Konzept aufgebaut hat, dass man Werte schafft und mit der Nachbeleihung arbeitet, so nicht immer wieder die Kaufnebenkosten ins Spiel bringt, so dass die irgendwann wieder falsch abbiegen. Weil bei jedem Neukauf muss ich ja die Kaufnebenkosten wieder auf den Tisch packen. Das habe ich nicht, wenn ich das im Bestand halten kann, wenn ich dann am Ende mit der Nachbeleihung ein EK wieder raushole, was dann in dem Projekt gebunden ist. Aber auch da, also haben wir versucht, haben wir auch erfolgreich umgesetzt.
Was ist Brille steht, wenn dafür Buy, also, ich habe es auch mal gehört. Aber.
Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat.
Geil, okay, ich hätte jetzt nicht alle zusammen gemacht. Boah, genau, Refinance, das also super schlau, ne, sich das, was du gerade gesagt hast, dass die Kaufnebenkosten nicht anfallen, ist ein mega cooler Punkt.
Ja.
Und dass viele haben das nicht auf dem Zettel, wenn sie anfangen, dass sie sagen, okay, ich kaufe eine Wohnung, die zahlt sich von selbst ab, dann macht man eine schöne lange Excel, die sich auch gut entwickelt, weil die Mieten mit der Inflation und so, aber es ist ein Long Game, wie wir auch immer sagen, ist auch gut so zu denken. Aber man denkt sich so, ah ja, wenn ich da jetzt noch Vermögenswerte schaffe, relativ kurzfristig, ja, ich komme ja gar nicht an die ran, man kommt dann schon an die ran. Ja. Wir machen das auch relativ strategischer mittlerweile, dass wir immer wieder die Nachbeleihung so ein bisschen mitziehen. Das ist schon cool.
Kann ich bestätigen. Also wir haben für 2 ganz konkrete Projekte, haben wir das auch wirklich geschafft, wo wir innerhalb kürzester Zeit, jetzt kann man sich fragen, ich meine, Pricehubble oder welche Tools auch immer, das einem so ein bisschen widerspiegeln. Wir haben natürlich auch manchmal gelernt, wenn du damit wirklich an den Markt gehst, dann hat Pricehubble ab und zu mal einen Wert geschossen, wo du dir denkst, der Markt gibt es jetzt aber gerade nicht wirklich
her. Ne? Ja, muss auch einen Käufer finden.
Richtig, einen Käufer finden, und das muss auch zur Marktlage passen. Aber in Summe, bei 2 ganz konkreten Projekten haben wir es wirklich erfolgreich umgesetzt, auch nicht bei der gleichen Bank. Man sagt ja auch oft, es muss die gleiche Bank sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dadurch, wenn es zu kurz passiert, also Kauf, zwischen Kauf und der Nachbeleihung, wenn der Zeitraum zu kurz ist, dann hat man sehr oft das Problem, dass man mit der Bank diskutiert und denen eine Welt erklären muss, die sie vorn und hinten nicht sehen. Die sagen frühestens nach 3 Jahren. Also wenn ihr mit der HVB zum Beispiel Glück habt, dass die nach 2 Jahren schon gesprächsbereit sind, das war leider nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung war, ich muss immer zu einer anderen Bank
rennen. Hast du aber festgeschrieben lange?
10 Jahre. Also wir haben nie länger als 10 Jahre festgeschrieben. Und dann, wenn man die Bank wechselt, hat man andere Hürden. Ne? Die zweite Bank will immer eine Vollbesicherung haben. Das bedeutet auch, der Betrag ist hier und da auch mal ein bisschen eingeschränkt. Aber wir haben es hingekriegt. Beispiel, ein Mehrfamilienhaus in Freudenstadt gekauft für 490.000. Voll finanziert zu dem damaligen Zeitpunkt, das war auch noch die Niedrigzinsphase, 600.000 nochmal nachbeliehen. Wir geben die jetzt auch wieder aus. Jetzt kann man drüber streiten, ob das clever war oder nicht. Wir machen jetzt eine energetische Sanierung, weil wir es einfach mal machen wollten. Wir investieren die komplett auch wieder in dieses Projekt. Ich habe das Geld jetzt nicht für weiteren Wachstum, aber für 490.000 gekauft, 600.000 innerhalb kürzester Zeit nachbeliehen, weil die Bank dann auch an diesen Wertsprung, auch die zweite Bank an diesen Wertsprung geglaubt hat. Deswegen, wir versuchen, wo es geht, aber wo es halt nicht geht, gehen wir jetzt auch in den Verkauf, um jetzt wieder den Bogen zurückzukriegen zur ursprünglichen Frage.
Ja, wir müssen gleich nochmal die quasi dann auch auseinander dividieren, wie man jetzt mit EK skaliert.
Hi, ich bin Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Ich wollte dir nur kurz sagen, also du weißt, als Unternehmer, Sichtbarkeit ist alles. Aber nicht irgendeine Sichtbarkeit, weil das ist heutzutage super schwer, die irgendwie in dem World Wide Web noch zu bekommen, sondern ihr braucht die direkte Verbindung mit eurer Zielgruppe. Und das ist, wenn du das richtige Produkt hast im Thema Immobilieninvestments, Vermögensaufbau mit Immobilien, dann sind aktive Immobilieninvestoren sicherlich deine Zielgruppe. Und genau die suchen tagtäglich nach Lösungen, die einfach ihr Investorenleben einfach vereinfachen. Denn egal wie viel Geld jemand hat, die Zeit ist das, was wir alle gemeinsam haben und einen selben Nenner haben. Da kann sich niemand etwas dran stricken und mehr davon bekommen. Und das zu optimieren, gilt es zu tun. Und hier kommt das Immocation Festival ins Spiel. Am 25. und 26. Oktober versammeln wir wieder in der Leipziger Messe dieses Mal und diesmal auch zwei Tage wirklich 4.000 plus private Immobilieninvestoren und solche, die es werden wollen. Und das ist eure einzigartige Chance, sich genau diesen Menschen zu präsentieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und stellt euch also vor, ihr könnt zwei Tage lange und tolle Gespräche führen. Natürlich auch beim ein oder anderen Kaltgetränk am Abend zwischen den beiden Tagen. Und ihr könnt hier einfach wirklich hochqualifizierte Leads, Top-Leute, die unter anderem ja auch von Immocation in der Masterclass oder der Steuerclass ausgebildet worden sind. Da ist ein großer Teil auch von diesen dort. Von aber Altersversorgern oder Hobbyinvestoren bis hin zu den Profis sind alle da. Und ihr könnt hier mit einer Größe, die zu euch passt, einer Standgröße, die zu euch passt, euch dieser Immocation Community präsentieren und ins Gespräch kommen. Egal, ob du Finanzierungsdienstleister bist, ob ihr eine innovative Software anbietet oder ob ihr irgendwie rechtliche Expertise habt, ist alles möglich oder halt eben natürlich auch im Bauunternehmen seid oder auch Tiny Houses, Modulhäuser anbietet. Die haben wir alle schon da und diese letzten Plätze, die möchten wir jetzt an euch vergeben. Also die sind bald weg und damit jetzt die Hütte voll wird, wollen wir einmal diesen letzten Aufruf noch machen. Deshalb kommt mit uns ins Gespräch, werdet Teil und präsentiert euch bei dem größten Immobilienworkshop der Welt mit vielen Deep Dives, mehreren Bühnen und seid dabei. Also alle Informationen zur Aussteller-Teilnahme und den Konditionen findet ihr unter immocation.de/Aussteller und dann kommt gerne mit uns ins Gespräch. Und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis dahin.
Unterstelle, dass du nicht 1 Million Euro dir angespart hast von dem Konzerngehalt, weil du noch nicht Vorstandsvorsitzender des Konzerns warst zu dem Zeitpunkt. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass 1 Million da rauskam. Wahrscheinlich kamen auch nicht nur 20.000 Euro raus, aber das müssen wir gleich mal kurz dekonstruieren, wie man die Treppe hochkommt. Weil jetzt hört man auch ja hier Mehrfamilienhaus und da und man muss ja irgendwie starten. Aber erzählt mir nochmal was über die Lage. In welchen Lagen habt ihr angefangen zu kaufen und warum?
Ja, also tatsächlich, wir hatten uns nicht auf eine ganz bestimmte Lage am Anfang fokussiert, sondern wir haben hauptsächlich auf die Rentabilität geguckt. Und wir hatten so grob geschaut, es sollte maximal, wir haben ja damals auch noch nicht an einem Standort gewohnt, sondern es sollte von uns so nicht mehr als 1,5 Stunden entfernt sein, von der Lage her. Und dann haben wir eigentlich nur...
Wo habt ihr beide gewohnt?
Ich habe damals noch in Ulm gewohnt und Alex in Baden-Baden. Und zum Beispiel unsere ersten Wohnungen, die wir gekauft hatten, die waren in Göppingen. Also so ein bisschen dazwischen. Und wir hatten damals wirklich nur auf Rentabilität geguckt, auf günstige Einkaufspreise, damit, wenn irgendwas passiert, dass wir da nicht mehr viel falsch machen konnten. Und das war eigentlich so unser Hauptfokus.
Ist heute anders,
weil wir...
Kauft ihr in besseren Lagen jetzt oder schlechteren?
Ich würde sagen, grundsätzlich kaufen wir jetzt in besseren, einen Ticken in besseren.
Wo jetzt?
Jetzt sind wir im Bereich zwischen Mannheim und Freiburg. Das heißt, wir haben uns wirklich fokussiert, ähnliche Strategie, dass wir nicht zu weit weg von unserem Schaffensweg unterwegs sind, weil wir jetzt auch natürlich mit einer eigenen operativen Firma auch ein Stück weit noch gebunden sind an einen Standort. Aber haben dann gesagt, alles die A5 und den Rhein entlang, eine Stunde nordwärts, eine Stunde südwärts, das ist jetzt der Fokusbereich, wo wir uns drauf festlegen wollen. Und ich meine, was Vic am Anfang schon gesagt hat, die ersten in Göppingen, die zweiten irgendwo in der Pfalz, das dritte Haus in Freudenstadt,
das vierte
Haus in Saarbrücken. Also das ging nur so weiter. Das war ist heute noch, weil wir es noch nicht hundertprozentig korrigiert haben, ein Flickenteppich. Und die Herausforderungen, die das mit sich bringt, die haben wir jetzt natürlich alle mitbekommen. Ne? Also dementsprechend ist das für uns eine riesengroße Reise an maximal Anzahl an Learnings, was wir in Zukunft nicht mehr wollen.
Wie viel Häuser und Wohnungen habt ihr jetzt?
In Summe, also wenn man jetzt auf die Einheiten es bezieht, sind wir irgendwo im Bereich zwischen 40 und 50. Also jetzt gar nicht mal so dramatisch viel.
Weiß ja gar nicht so genau, ja. Geht mir auch manchmal so, ja.
Logisch. Ja, also vor dem Hintergrund, was man alles hört, ist es nicht dramatisch viel. Wenn wir jetzt auf den Wert gucken, dann sind wir im Bereich, also dieses Jahr im East, weil noch viel entwickelt wird, bei 8 Millionen Immobilienportfolio. Ja, ja. Das wird sich jetzt im Laufe des Jahres auf 11, ohne dass wir was zukaufen, heranwachsen, weil wir
durch eure Wertentwicklung
große Wertzuwächse haben. Es laufen 5 Baustellen gerade parallel.
Ja,
also wenn das mal abgeschlossen ist mit der Planmiete, die wir jetzt auch heranziehen.
Wie viel Schulden habt ihr?
Wie viel Schulden haben wir? Dafür habe ich den Spickzettel tatsächlich mal rangeholt. Schulden haben wir knapp 7 Millionen.
Also knapp 7 Millionen, jetzt im Moment ein Wert von 8, den du aber eigentlich auf kurzfristig 11 schätzt, wenn die Baustellen abgeschlossen
sind. Ja, muss sogar korrigieren. Aktueller Wert 9,3, also Loan-to-Value ungefähr bei 76%.
Ja, okay.
Wenn die Wertentwicklung abgeschlossen ist, wandert das Richtung 60.
Ja, weil es sensationell ist. Also wirklich so, jetzt will ich genau diese Frage nämlich stellen. Jetzt sagen ja viele, das ist geil, das will ich auch machen, weil da entstehen ja offensichtlich ein paar Millionen Vermögen schon allein in dieser Differenz, also in der Vermögensbilanz. Dann führt das offensichtlich dazu, dass der Viktor sich schon daraus ein Gehalt bezahlen kann. Das heißt, der kann sich schon seinen Tag einteilen, wie auch immer er will. Und da gehen über 100.000 Euro Cashflow im Jahr irgendwie zu euch, von denen du schon teilweise eben leben kannst. Und, ne, ihr habt also jetzt schon Optionen im Leben, Entscheidungen zu treffen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ganz irgendwie eine Größenordnung, wie viel Eigenkapital dafür nötig war. Also
jetzt die ganz genaue Zahl habe ich mittlerweile nicht. Aber ich meine, es geht auf die 400.000 bis 500.000.
EK, die drinsteckt.
Ja.
Okay. Die hauptsächlich du dir abgespart hast.
Ja.
Okay, muss man jetzt auch einen Punkt machen an der Stelle, der, glaube ich, wichtig ist. Du hast einen guten Job, klar, in dem verdienst du gut. Du hast aber auch dann geschafft, 400.000 Euro offensichtlich zu sparen. Ja. Dir hat nicht noch jemand irgendwoher 300.000 Euro geschenkt oder?
Ich glaube, ein Teil von den 400.000 bis 500.000 sind tatsächlich durch eine Nachbeleihung gekommen. Also vielleicht nicht hundertprozentig.
Nee, dann lass mal die Nachbeleihung, weil das ist ja aus dem Immobilienvermögen entstanden.
Ja,
wie viel hast du denn gespart?
Ich glaube, so um die 350.000
herum. Gespart hast du. So, und einfach nur, weil ich finde es total interessant. Ich rede hier immer mit Leuten über Sparleistung auch sehr gerne. Stefan und ich hatten ja, also ich glaube, von allen, die hier waren, hatten Stefan und die schlechteste Sparleistung, die es ever gab. Hab schon viel erzählt, wie ich bei meiner ersten Anfrage bei der Interhyp das Feedback bekommen habe. Ja, geile Bonität, geiles Gehalt, etwas charmanter ausgedrückt, ne? Aber wo ist die ganze Kohle hin? So, ja, die haben wir ausgegeben, ne? Und dann, also, ich will nur immer den Leuten sagen, weil viel ja, also es ist sehr, sehr gefährlich, gerade wenn ich kein Eigenkapital habe, gar keins, eine Immobilie ohne Eigenkapital zu kaufen. Es macht sehr viel Spaß, wenn ich 300.000 Euro habe, eine Immobilie ohne Eigenkapital zu kaufen. Und es macht sehr viel Sinn, weil dann kann ich das sparen und habe aber das Risiko nicht, weil ich habe ja das Geld und kann das irgendwie covern, wenn da was passiert. Aber ich finde es so traurig, wie, also gefühlt jede Woche gibt es einen neuen Vertrieb, der auf Instagram anbietet, komplett ohne Eigenkapital, wo du dann auch schon siehst an den Bonitätsgrenzen, das richtet sich jetzt an Leute, die wirklich eine relativ schlechte Bonität noch haben, gerade so eine Immobilie finanzieren können und gar kein Eigenkapital, die sollen das jetzt machen. Ne? Ich glaube, das ist relativ gefährlich, das so zu machen. Aber viele haben auch den Wunsch, ich will das ohne Eigenkapital und so. Ein bisschen was braucht man halt. Und jetzt sitzt hier einer, der sagt, hey, ich habe halt 300.000 Euro gespart. und das war dann mit Anfang 30 oder jetzt Anfang Mitte 30 irgendwo, kommst du bei 300.000 Euro raus, kann sich jeder ausrechnen, wenn du den Job angefangen hast mit, weiß ich nicht, 22, 23, 24 irgendwie nach dem Studium und dann machst du ein bisschen Konzernkarriere und so, legst Geld auf die Seite, was das für eine Sparrate ist, ne? Es geht halt schon und das ist dann halt auch natürlich ein Treibstoff für das, was ihr jetzt vorhabt. Wir kennen auch Leute, die es großartig, kennst du auch, ne? Thomas von der Mastermind, ne? Der hat ja also eigentlich gar kein Eigenkapital gehabt und hat jetzt über 10 Millionen Immobilienvermögen. Geht auch, mit wenn man das, aber es ist halt ein sehr viel riskanterer Weg irgendwie.
Also ein mega faszinierender Weg, muss man dazu sagen.
Ja, 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 weil der halt das nach, der beleidigt ja in 3 Monaten nach teilweise, ja. Ne? Also,
ja. Ja. Okay, aber vor allem die Strategie, die wir gefahren haben, dass wir wirklich besonders hässliche Häuser gekauft haben und sehr viel Value-Add da eingesetzt haben, da ist es dann besonders riskant, wenn man kein Eigenkapital hat.
Voll.
Vor allem, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es direkt zu vermieten, weil es in so einem schlechten Zustand ist und man davon abhängt, es erstmal hier fast Kern zu sanieren, da kommt man dann relativ schnell in den Bereich, dass halt immer mehr Eigenkapital du dann doch noch brauchst, wie du ursprünglich geplant hast. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, mehr Puffer dann zu haben.
Und es werden Dinge schiefgehen. Unsere Fuck-up-Liste ist so lang.
Ja.
Die ist so lang und genau deswegen nochmal zweimal unterstrichen, was ihr gesagt habt, die Kohle nebenher liegen zu haben, ist die Versicherung schlechthin.
Also ja. Das ist dann, du musst auch schnell sein dann.
Ja.
Du musst dann, du kannst, selbst wenn du ein entwicklungsbedürftiges Mehrfamilienhaus kaufst, du hast mit der Bank schon einen Sanierungsfahrplan vereinbart und hast die Sanierung mitfinanziert. Oder wir sind uns eigentlich, Sanierung wird doppelt so teuer.
Im Schnitt.
Im Schnitt, genau. ja, okay, nochmal kurz quasi dekonstruiert, 300, sagen wir mal 300.000 Euro Eigenkapital, davon ist, weiß ich nicht, die Hälfte ist in Kaufnebenkosten geflossen, die andere Hälfte in Entwicklung, kann man vielleicht so, könnte das hinkommen, oder?
Ich glaube sogar, also wir haben begonnen, man muss dazu sagen, dass wir begonnen haben mit, also ich habe ähnlich begonnen, drauf zu gucken, wie wir die Finanzierung aufbauen, bloß keine Nebenkosten, selber zahlen.
Ja.
Also bloß keinen einzigen Euro weggeben, alles festhalten, was man da hat, auch wenn was da war. Ich wollte, dass es so lang wie möglich reicht. Es hat genau 3 Jahre gereicht, dann war alles weg.
Also hast du den Großteil für Entwicklung ausgegeben?
Den Großteil, also mit Abstand den Großteil haben wir für Entwicklung ausgegeben. Wir haben sogar mit dem Elternhaus unserer Eltern eine Fremdabsicherung gemacht, noch zusätzlich, um bei einem Projekt auf historische 0,67% Zinsen und 1% Tilgung zu kommen. Also die Bankrate läuft bis 2096 oder beziehungsweise, wenn man das dann bei der Bank noch verlängern würde. Aber das war der Weg am Anfang. Wirklich so hart wie möglich das Eigenkapital verteidigen. Aber am Ende habe ich dann trotzdem gesagt, nach den paar Projekten, es läuft, dieses Eigenkapital in Aktien und in Kryptos ist für mich nicht ansatzweise mehr so viel wert wie entweder in unserem Business oder in den Immobilien. Das heißt, da ist dann der komplette Shift gegangen, dass ich alles liquidiert habe, was ich hatte und weiter in das Business geschoben habe.
Jetzt weiß ich erstmal, warum du dich so gern mit mir über Longevity unterhältst. Du hast ein paar langlaufende Kreditverträge. Nein, Spaß beiseite, was ich gerade super spannend finde, was du gesagt hast, was ich nämlich auch noch unterstreichen wollte. Spar mal 300.000 Euro von deinem Gehalt ab. Das ist ja, das muss man erstmal absparen, ne? Und dann hast du 300.000 Euro gespart. Und dann sei mal so mutig und sag, das geht nicht in den ETF, was für viele schon mutig wäre sogar, ne? Aber was wir ja als eher konservativ sehen, ja? Sei mal so mutig und sag damit, das gebe ich jetzt meinem Bruder. Und der saniert damit mal Mehrfamilienhäuser durch, ne? Das ist schon krass, weil du ja wirklich daran glauben musst, dass du den Wert heben kannst.
Ja.
Genau, Victor, wie, also ich meine, du kommst ja wirklich in das Thema rein eigentlich, auch artfremd, wie wir alle, ne? Und musst ja jetzt zu einer Einschätzung kommen, okay, wir kaufen jetzt ein Haus und wir glauben, wir können den Wert heben, indem wir jetzt auch nochmal Geld investieren und dann ist das nachher mehr wert. Wie kamst du dazu, dass du glaubst, dass das funktioniert?
Learning by doing, eigentlich. Also ich meine,
ist ja sein Geld.
Ich meine, das Gute war natürlich, wir haben klein angefangen. Also die erste Wohnung, die wir wirklich gekauft und renoviert haben, die war 100 Quadratmeter groß. Und wir sind da auch sehr wenig ins Risiko gegangen, weil wir natürlich fast alles in Eigenleistung auch renoviert hatten. Deswegen ist da jetzt nicht so ein Riesenbatzen an Geld in Richtung Handwerkerfirmen oder sowas geflossen, was ja normalerweise üblich ist. Aber ja, wir hatten da eigentlich keine Sicherheit. Wir haben halt einfach mal gemacht, haben dann rückwirkend ein bisschen die Zahlen verglichen, geschaut, was ist bei dem Projekt unsere Eigenkapitalrendite. Und die hat dann einfach gut, damals haben wir unseren Stundenlohn noch nicht eingerechnet, muss man fairerweise dazu sagen. Aber da haben wir dann einfach an die Eigenkapitalrendite uns einmal angeschaut und gesehen, wir sind da teilweise im dreistelligen Bereich mit dem, was wir eingesetzt haben innerhalb eines Jahres. Und da ist unser Geld wirklich sinnvoller eingesetzt als überall sonst.
Wie kommt das in den dreistelligen Bereich? Erklär mal, weil das wollen die Leute bestimmt wissen.
Also, dass du einfach grundsätzlich wenig einsetzt. Und dass wir auch durch die Renovierung und dann haben wir rein, wenn man einfach mal rechnet, die Wohnung haben wir im Ist-Zustand gekauft, haben die Renovierungskosten dort reingesetzt und dann berechnet, wie viel ist sie dann im Anschluss wert. Oder haben berechnet durch den Cashflow, der dann daraus rauskommt, wie viel sie dann wert ist und haben das dann so uns prognostiziert, wo ist jetzt, was ist jetzt so die Differenz davon? Also wenn wir das dann nachbeleihen, würden wir ja entsprechend viel Geld wieder zurückbekommen oder wenn wir das verkaufen würden, dann so haben wir das für uns intern einfach kalkuliert. Ja. Also wir haben das nicht wirklich realisiert, sondern das waren so theoretische Überlegungen für uns in dem Bereich.
Das ist der Punkt.
Ja, lass mal kurz, noch nicht konkrete Immobilie, können wir gleich noch das ein oder andere Projekt, glaube ich, besprechen, aber was wäre so ein Referenzcase? Was ist eure Lage, wo ihr das meiste gekauft habt?
Jetzt mittlerweile würde ich sagen Karlsruhe-Rastatt.
Karlsruhe-Rastatt, okay. Was wäre ein guter Quadratmeter Einkaufspreis jetzt für euch?
So zwischen, ja gut, es kommt drauf an, wir suchen natürlich die Schnapper, also die glücklicherweise dann wenig haben wollen, aber das ist dann immer noch findbar zwischen 1.000 und 1.500 auf dem Quadratmeter.
Wirklich?
Ja. Aber jetzt muss man dazu sagen, nicht Karlsruhe Zentrum.
Ja.
Ja, sondern jetzt beispielsweise in Rastatt, schon ein bisschen außerhalb, ein Mehrfamilienhaus. Da sind wir dann schon unterwegs bei, ich glaube, umgerechnet 1.150. Es ist ein Mehrfamilienhaus, Energieeffizienzklasse G. Mhm. Schlecht vermietet, teilweise wirklich Sanierungsstau.
Also jetzt hier nur ein echtes Objekt?
Das ist jetzt ein echtes Objekt. Deswegen auf Beispiel oder auf Basis von dem Beispiel sage ich, das sind auch ungefähr die Suchkriterien, nach denen wir gerade Ausschau halten.
Also zwischen 1.000 und 1.500. Kurz, weil also 1.150, energetisch scheiße, energetisch steckt ihr nochmal rein, 600 Euro auf den Quadratmeter?
Machen wir in dem konkreten Fall tatsächlich gar nicht mal.
Okay.
Sondern wir lassen es jetzt erstmal laufen, weil er einfach so schlecht vermietet, dass der Fokus eher darauf ist, also konkret, es gibt ein Erdgeschoss, es gibt ein erstes OG, was jetzt glücklicherweise frei wird. Das bedeutet, das wieder fit machen, auf Marktniveau vermieten. Parallel wird noch eine Aufteilung des Mehrfamilienhauses gemacht.
Warte kurz, fit machen bedeutet renovieren in der Wohnung?
Man kann sagen, etwas zwischen Kernsanierung und guter Renovierung, weil es ist nicht mehr zeitgemäß, der Zustand.
Also Böden, Bäder,
genau,
Böden, Bad ist eine Wohnung.
Genau.
Erdgeschoss, eine Wohnung.
Erdgeschoss, eine Wohnung, erstes OG, eine Wohnung. An Miete ungefähr 10 Euro auf den Quadratmeter.
10 Euro auf den Quadratmeter, da ihr habt dann, was ihr habt wahrscheinlich mit dem Kaufpreis, habt ihr nachher 1.500 Euro auf den Quadratmeter reingesteckt.
Im Schnitt locker, also wir stecken hauptsächlich in EG und in erstes OG erstmal das Geld rein. Und dann natürlich auf die Gesamtwohnfläche des Mehrfamilienhauses, immer mindestens auf 1.500, könnte sogar mehr sein.
Wenn man 10 Euro mal 12 nimmt und durch 1.500 teilt, hat man dann 8%er. Wenn man 1.500 nur reinsteckt, du sagst eher mehr. Wenn ihr 1.800 reinsteckt, dann habt ihr 6,6% Mietrendite quasi.
Wobei 6,6 würde ich tatsächlich absolut einen Worst Case bezeichnen. Ich meine, die Sanierung ist jetzt noch nicht durch, das wird jetzt anstehen.
Ja.
Aber wenn wir im Plan bleiben, sind wir schon irgendwo zwischen 7% und 8%.
Ja, also du musst also quasi, der Viktor darf maximal für 400 Euro auf den Quadratmeter sanieren.
Im Schnitt. Weil wir ja immer auf die Gesamtfläche des Hauses gucken, wir werden aber nur einen Teil des Gebäudes renovieren. Ne? Ja. Wenn wir über eine Kernsanierung dann reden, wir bewegen uns schon 1.000 Euro bis 1.500 auf den Quadratmeter, wirklich eine Kernsanierung einer Wohnung.
Ja. Und klappt das, Victor, bei dem Haus für 400 Euro?
Also wir haben jetzt, ich hoffe es auf jeden Fall, nee, also wir haben jetzt auch von Sanierungen aus der Vergangenheit gelernt, welche Sachen muss man anfassen und welche Sachen lässt man vielleicht einfach besser so, wie sie sind und kann sie durch einfachere Maßnahmen dann trotzdem noch so aussehen,
dass sie für die Vermietung funktionieren,
genau,
für 10 Euro.
Genau, das, ja, das, Ziel, ist, ne? Das ist halt auch, wir haben halt in der Vergangenheit auch sehr gerne mal ein bisschen over the top renoviert, weil das einfach so ein bisschen unseren Glaubenssätzen entsprochen hat. Wir wollten es gescheit renovieren, haben dann aber halt auch, wir sind halt mit der Realität konfrontiert und die ist halt die, dass ein Mieter nicht unbedingt dir mehr Miete zahlt, nur weil du die Wände Q4 spachtelst oder weil du Tapete an die Wände machst. Gucken halt hauptsächlich auf den Quadratmeterpreis, dass die Wände schön weiß sind, dass vielleicht ein schöner neuer Boden drin ist und das war's dann auch. Und da versuchen wir jetzt aus diesen Learnings wirklich die nötigsten Sachen, die man ändern muss, also wenn irgendwie die Elektrik komplett am Arsch ist, die einmal auszutauschen, wenn aber die Leitungen eigentlich noch in Ordnung sind, überall dreiadrig alles ist, dann versuchen wir natürlich nicht, den kompletten Putz von den Wänden zu schlagen und alles komplett neu zu machen, sondern einfach nur den Verteilerkasten zu ertüchtigen, womit ja auch schon relativ viel gemacht ist.
Und Schalter und Steckdosen.
Schalter und Steckdosen, genau. Da kommt man super leicht ran. Das ist relativ schnell erledigt und da kommen natürlich, das sieht dann alles neu aus, funktioniert gut. Und so versuchen wir auf jeden Fall, gerade bei den Vermietungsobjekten, eher im Budget zu bleiben. Boden? Je nachdem, Bodenbelag austauschen, auf jeden Fall. Wir haben auch in der Vergangenheit sehr gerne komplett neu aufgebaut, bis auf den Rohboden alles rausgerissen, Fußbodenheizung, Parkett verklebt und so weiter. Stark. Da kommt man natürlich dann auch auf diverse Summen und auch auf eine lange Bauzeit. Da versuchen wir jetzt auch tendenziell ein bisschen mehr davon wegzukommen. Also wenn es sich ergibt, dann und wirklich nicht anders geht, dann machen wir das schon. Aber wenn wir jetzt sehen, da ist super glatter Estrich überall, da muss man jetzt nicht unbedingt eine Fußbodenheizung reinmachen. Dann versuchen wir das auch so zu lassen und dann wirklich nur den Bodenbelag zu tauschen.
Bäder, wird da auch mal überfließt oder?
Bislang noch nicht, aber das ist jetzt auch zum Beispiel der Plan mit dem Objekt, weil ich hatte mich da auch mit anderen Investoren mal so ausgetauscht, wie die immer Bäder sanieren und solange die Wasserleitungen noch in einem guten Zustand sind, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, entweder neue Fliesen drauf zu kleben oder zum Beispiel auch Vinyl auf die Fliesen draufkleben. Das ist auch nochmal eine günstigere Variante, die aber rein optisch einen sehr guten Eindruck macht und die ganzen Sanitärgegenstände, an die man gut rankommt, auszutauschen. Ja.
Okay, und das, weil das, was du gerade gesagt hast, glaube, das begegnet vielen, das ist ein Skill, den man lernen muss. Und das könnt ihr in der Ankaufsprüfung, weil das ist jetzt ganz entscheidend, das sieht man hier total, ne? Also was 1150 kostet das im Einkauf? Wir wissen mit der Vermietung für 10 Euro auf den Quadratmeter, das darf nachher keinen Gig haben von 2000 Euro auf den Quadratmeter. Das ist einfach blöd dann. Ne? Ja. Ihr wollt also eher da nur noch 400 Euro. Das musst du aber beim Ankauf im Gefühl haben.
Ja.
Weil Energieeffizienzklasse G, wir sind dann ja immer noch, wir haben jetzt einen 8%er, schaffen wir vielleicht mit denen gerade. Also wir machen die Elektrik wahrscheinlich nicht, sondern machen nur die Schalter schön, tapezieren die Wände und streichen sie, machen einen günstigen Boden irgendwie rein und machen Bad. Das kann man sich vorstellen, das geht für 400 Euro, wenn man das geschickt macht, dann sieht das nachher auch gut aus und so, kann man es für 10 Euro vermieten. Wir haben aber immer noch eine Energieeffizienzklasse G dann, aber können das quasi erstmal so vermieten und laufen lassen. Wie gut könnt ihr das im Einkauf einschätzen?
Besser und besser.
Vielleicht mach ich an der Stelle, weil das ist tatsächlich ein Teil, den ich drauf haben muss. Ja, interessanterweise läuft es fast ausschließlich über mich, weil es auch sehr oft schnell gehen muss. Das heißt, ich habe immer einen Feedback-Loop mit Vic.
Ach so.
Aber wir haben uns, wie nennen wir es? Den Cost-Simulator. Im Endeffekt ist es eine simple, filterbare Excel-Tabelle nach den wichtigen Gewerken, die dann am Ende anstehen können. Und ich habe ein Feld, das ich auswählen kann, wie viel Quadratmeter betrifft das. Also das sind zum Beispiel Durchschnittswert bei uns, x Euro auf den Quadratmeter. Und dann gebe ich meine Annahme, wie viel Quadratmeter werden wir von dieser Position dann sanieren wollen. Und auf der Basis mache ich dann schon eine relativ gute Schätzung. Die Euro-Werte da drin Das ist im Endeffekt ein Feedback-Loop nach jedem Projekt, was wir dann gemeinsam machen, um die Tabelle wieder zu füttern, damit ich fürs nächste Projekt eine realistischere, also man muss ja echt dazu sagen, habt ihr ja auch oft gesagt, die Sanierungsprojekte, es kommt immer so viel Neues dazu. Hm. Es kommt immer, also nicht nur das Thema, dass einzelne Schritte teurer werden, es kommt auch einfach neuer Umfang dazu. Also die Basis wird größer und deswegen wird es auch sehr oft teurer. Das heißt, was wir an sich versuchen, ist so einen gewissen Korridor für uns zu definieren, wo ich idealerweise bei der Schätzung innen drin bin. Hm. Und wir haben uns oft richtig versemmelt, also selbst ein kürzliches Projekt letztes Jahr, Faktor 2 beim Umbau, ja, also genau das, was du auch gesagt hast. Und gleichzeitig werden wir trotzdem deutlich besser, um diesen Korridor einzuschätzen, um dann auch zu sagen, beim Ankauf rechnet sich das denn noch? Und dann mache ich auch verschiedene Szenarien, Optimistik, Pessimistik. Rechnet sich das auch im Notfall und macht es uns kaputt, wenn Pessimistik eintritt, auch von den Umbaukosten oder vom Wiederverkaufswert oder was auch immer. Und das muss, und deswegen läuft es auch dann eher bei mir mit Datenfütterung von Weg, das muss schnell gehen. Und das heißt, wir machen dann nochmal, kurz bevor wir beim Notar sitzen, nochmal ein Feedback-Loop. Ist das ungefähr das, was wir erwarten auf Basis der vergangenen Projekte? Aber eine richtige Doktorarbeit im Vorfeld können wir nicht machen, ne?
Ja. Ich meine, ich glaube nur, das geht dann auch schnell in so einem Projekt, wo man sich gerade richtig gut vorstellen kann, dass da eben mehr Kosten rauskommen, als man am Anfang geplant hat.
Ja.
Und dann ist das schnell im Bereich, wo,
Ja.
Was man da jetzt immer nicht vergessen darf, ist, ist immer noch so, dass ich dann die Immobilie von selbst abzahle und über die Jahre natürlich, ja, und so was ja zusätzlich zu dieser Rechnung passiert, weil jetzt wollen wir einen 8% haben, damit wir Cashflow haben, ist klar, aber zusätzlich hebst du ja enorm Vermögenswerte quasi damit. Okay, jetzt gib uns mal einen Überblick, das ist jetzt ein Projekt, das ist angekauft. Welche Häuser gibt es noch? Was ist euer Lieblingsprojekt? Habt ihr das gleiche oder?
Sag mal eins.
Ich würde sagen Göppingen.
Ja. Wäre jetzt auch mein Thema gewesen.
Erster Kauf quasi.
Erster Kauf
ist euer Lieblingsprojekt. Okay, ja. Weil es einfach schon am längsten gelaufen ist und dadurch sich schon am meisten Miete entwickelt, oder?
Oh, eigentlich das Gegenteil. Also das ist tatsächlich
der Zeitfresser.
Größte Zeitfresser. Ich glaube, es hat 2 Jahre gebraucht, bis wir es überhaupt in die Vermietbarkeit bekommen haben. Und also eigentlich ist es totale Fuck-up-Story. Aber es zeigt halt auch so ein bisschen das, was man so selber lieb und gern hat, was eher dem entspricht, was man gerne machen würde, das ist nicht unbedingt das, womit man super Geld verdient.
Okay.
Also einfach nur so als Hintergrund, das ist ein denkmalgeschütztes Schloss, insgesamt drei Wohnungen da drin. Und,
insgesamt 7, uns gehören 3.
Insgesamt 7, uns gehören 3, genau. Und bis wir mit dem Denkmalamt darüber hier die Genehmigung gekriegt haben, bis wir das Ganze dann tatsächlich umbauen konnten, bis wir Firmen gefunden haben, die den Umbau gemacht hat. Da hat es mehrere Jahre teilweise gedauert für Badsanierungen. Also das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt auf Cashflow-seitig besonders gut ist, aber es ist eher ein Herzensprojekt.
Was hat es auf dem Quadratmeter gekostet?
Also ich muss tatsächlich korrigieren, weil auf der finanziellen Seite, wenn man sich das alles mal anguckt, tipptopp. Wirklich tipptopp.
Göppingen.
Also das sind, wir haben noch ein paar Bilder, also man muss sich eigentlich an den Kopf langen, ist das wirklich die erste Immobilie, die jemand kaufen sollte? Auf gar keinen Fall.
Ja.
Das war unser allererster Notartermin im August 2020, war eine denkmalgeschützte Immobilie, eine von, wie gesagt, den 7 Wohnungen. Wenn man heute auf die Zahlen guckt, das ist eins dieser Projekte, das ich vorhin angesprochen habe, wo die Nachbeleihung richtig gut hingehauen hat. Ne? Also wir haben extrem Wert gehoben. Wir haben eine extreme, weil wir das auch eins der Projekte war, wo wir die 0,68% Zinsen haben, einen extremen Cashflow, wenn es denn mal vermietet ist. Und da hast du natürlich recht. Es hat ewig gedauert, bis es vermietet war. Das heißt, wir hatten einen Cashburn in dieser Zeit.
Ja.
Und während der Entwicklungsphase. Und gleichzeitig, wenn man unsere Zeit, die wir reingesteckt haben, damit reinrechnen würden, dann wird der Case natürlich schlechter aussehen. Aber das ist das, was du meinst. Am Ende ist das ein Projekt, wo wir sagen, das machen wir gerne, weil das Teil sieht einfach super aus. Also wenn es jemand mal googeln will, man findet es auf Google. Es heißt Schloss Liebenstein. Es steht in jedem Hausen. Das Haus sieht einfach geil aus.
Lass mich mal kurz
wenn man fragen. Altbau mag.
Ja. Ist ja irre als erstes Projekt.
Total.
Wie viel hat das gekostet, die 3 Wohnungen?
Die 3 Wohnungen haben in Summe, muss ich selber rechnen, knapp unter 1 Million.
Okay. Also, okay. Und die waren nicht bezugsfertig?
Nein.
Also die waren, was war das?
Also die waren bezugsfertig, aber auf einem Niveau, wo wir es nicht ertragen konnten. Dementsprechend war
also das also nicht dann vermietbar aus eurer Sicht?
Ja.
Okay. Und dann habt ihr nochmal reingesteckt?
Dann haben wir nochmal reingesteckt, locker Stand jetzt 200 und es werden nochmal 100 reinfließen, mindestens.
200 von deinen 300, die du gespart hast?
Nee. Also ein Großteil kam auch von der Bank.
Okay, also ihr habt das gekauft?
Ich glaube, bei dem Projekt habe ich keinen einzigen Euro EK eingesteckt.
Okay, was natürlich die EK-Rendite wieder sehr gut macht. Da sieht man, wie das zusammenhängt. Ne? Okay, also ihr kauft für 1 Million und vereinbart aber mit der Bank, wir wollen noch 200.000 reinstecken. Mhm. Ihr habt also 1,2.
Also teilweise sofort mit den Banken verhandelt, dass sie uns mehr geben. Und dann haben wir gemerkt, reicht nicht.
Und dann kam das Thema mit der Nachbeleihung.
Und das hat geklappt. Sogar, ich glaube, in dem speziellen Fall, also weil das ein Objekt ist, habe ich es nur einmal erwähnt, aber in Summe haben wir nachbeliehen 3-mal.
Und warum so günstige Zinsen, so extrem günstige Zinsen?
Ja, das war die Niedrigzinsphase und bei dem Objekt haben wir die Zusatzsicherheit von unserem Elternhaus mit dazu gemogelt.
Ah ja. Und ihr habt dann, weißt du, 0,68 und irgendwie 2% Tilgung oder so wahrscheinlich?
Nee, 1% Tilgung.
1%?
Also die Bankrate ist lächerlich.
Also 16.800 Euro Bankrate im Jahr?
Ja.
Okay, und deswegen ist der Cashburn auch überschaubar. Ihr habt 2 Jahre gebraucht, oder was?
Also, ganz ehrliche Antwort. Also für eine Wohnung haben wir 2 Jahre gebraucht. Die dritte von den 3 Wohnungen, die ist immer noch nicht vermietet. Okay.
Gut, also wenn jemand in einem Schloss wohnen will, man kann bald bei euch noch mieten.
Man kann bald was
mieten. Für wie viel Euro auf dem Quadratmeter mietet man?
Zwischen 10 und 12.
Okay. Und jetzt ist es ein Case für euch. Also jetzt haben wir, jetzt weiß ich nicht, was auf dem Quadratmeter gekostet hat, aber was?
Auf dem Quadratmeter hat es gekostet in der Nähe, also 1.300 bis 1.800. Das waren Schnapper, es waren wieder mal eine Erbengemeinschaft, Testamentsvollstrecke involviert.
Okay, noch ein bisschen was reingesteckt, also okay, ja, okay. Das heißt, das ist leicht Cashflow-positiv, stark, weil ihr diese super Bankrate habt.
Ja.
Deutlich Cashflow-positiv und kein EK drin.
Genau.
Ist auch finanziell ein Lieblingsprojekt.
Deswegen wollte ich auch sagen, ich korrigiere, weil ich glaube, das emotional steckt da so ein bisschen drin, was haben wir da alles schon an unserer Zeit und intellektueller Power reingesteckt. Ja, weil ich glaube, wenn wir allein uns über dieses Göppingen-Projekt unterhalten, unterhalten wir uns gleichzeitig über ganz viele schwierige Situationen, ob es jetzt Denkmal ist, ob es jetzt WEG-Krisen innerhalb der WEG sind und. Ich glaube, deswegen können wir mit gutem Gewissen sagen, das steht jetzt nicht auf unserer Wunschliste für zukünftige Projekte, steht Denkmal, Bauamt, Altbau, steht auch WG, steht, was haben wir noch Schönes? Ich glaube, das waren mal die wichtigsten. Ne?
Es ist so witzig, wir hatten ja gerade die Offside mit Bodo und Martin, ich habe es da, glaube ich, erzählt, ne? da in Mona, da waren wir kurz vorher, hatten wir die Offside und da sind wir jetzt ja auch seit 2020 unterwegs, gleicher Zeitraum, wo wir diesen Brandenburg-Bestand mit Bodo und Martin aufgebaut haben. Bodo sitzt genauso da. Ich habe mittlerweile eine Wunschliste. Wir können gerne ankaufen, aber es gibt ganz klare Dinge, die ich auf gar keinen Fall kaufe und welche, die ich gerne haben möchte. Und da wird man plötzlich sehr präzise.
Ja, und das Geile ist, wir machen die Wunschliste letztes Jahr. Und die ersten 2 Projekte, die wir kaufen, entsprechen wieder nicht der Wunschliste.
Ja, das ist genau uns auch passiert. Wir dann Objekte diskutieren und dann weiß ich nicht, sage ich noch zu Bodo irgendwie, ja, aber das ist doch jetzt wieder zu klein. Ja, okay.
Aber guck dir den Einkaufspreis
an.
Der schlägt halt immer an.
Also da muss man sich dann selber einen Kopf langen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja. Also wir haben mit unseren Co-Investoren zusammen, guck mal, wir haben jetzt schon seit 2020 haben wir Erfahrung. Das ist die Wunschliste. Und das hat alles Sinn. Wir haben super erklärt, die nächsten 2 Projekte entsprechen wieder nicht den Wunschlisten. Und dann haben wir wieder schlaue Erklärungen, warum, weshalb, wieso wir das jetzt machen müssen.
Ja.
Aber wir hoffen, wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, dass man solche Fälle weniger hat. Ne?
Ja, also ist ja, was ich nochmal sage, ist ja voll toll, dass ihr das zu zweit macht. Ich meine, da steckt jetzt schon deine ganze Power drin, zeitlich gesehen. Ne? Von dir steckt natürlich auch eine Menge Power drin, aber nicht jetzt irgendwie, dass du es fulltime machen kannst, weil du hast einen guten Job. Aber das ist ja ganz, ganz toll, diese Energie jetzt reinzustecken. Wir hatten es im Vorgespräch lange von, auch eben von Longevity, was ein ähnliches Konzept am Ende ist. Du musst jetzt irgendwie deine Zeitcoins irgendwo einwerfen in etwas, was du investierst, was dir hinten raus dann die Freiheit bringt oder hoffentlich die Gesundheit und schöne Lebensjahre mit vielen Erlebnissen und so. Und es ist ja voll geil, dass ihr in dieser Lernkurve jetzt quasi viel weiter fortgeschritten seid und merkt, hey, also ihr müsst ja nicht morgen damit aufhören, ne? Ihr könnt ja wunderbar noch ein paar Projekte machen. Lasst noch 2 rausgreifen. Was ist quasi euer finanziell bestes Projekt und was ist euer finanzielles Desasterprojekt?
So, finanzielles Desasterprojekt, es gibt 2, die Also eins der kürzlich gekauften, wo sich die Sanierungskosten richtig verhagelt haben. Also es hatte mehrere Gründe. Einmal, weil, also Projekt Nummer eins ist eine Doppelhaushälfte in Baden-Baden. Mhm. Das haben wir von Anfang an, das haben wir von Anfang an gekauft mit dem Ziel, wir machen mal einen Test mit Ferienwohnung in Baden-Baden.
Ist bestimmt nicht mehr auf der Wunschliste jetzt Doppelhaushälften, oder?
Das wird auch nicht mehr auf der Wunschliste sein, weil das Thema Bauamt eine Rolle spielt.
Ja. Also für Ferienvermietung jetzt, ja.
Ja, genau, ja, wegen der Umnutzung, weil logisch, wenn wir das machen, dann muss das rechtlich auch langfristig sicher sein. Und das ist so ein Thema, für knapp eine 500.000 gekauft. Ursprünglich geplant war, wir investieren ungefähr 200.000 in die Aufwertung. Investiert haben wir 350. Also wieder fast Faktor 2. Das führt dazu, dass im Endeffekt das, was wir immer gesagt haben, was wir machen wollen, diese Wertsteigerung, die dann am Ende dasteht, ob wir es dann verkaufen oder ob wir dann eine potenzielle Nachbeleihung irgendwann machen, dass sich der Wert fast der Null nähert. Ja, das bedeutet, es macht eigentlich nur Sinn, es im Bestand zu behalten und dann als Ferienwohnung zu betreiben, weil der Cashflow wird super sein. Ja? Aber gleichzeitig haben wir viel Eigenkapital gebunden in einem Projekt, was wir jetzt nicht weiter einsetzen können. Ja, und dadurch, dass das jetzt aus der Co-Invest-Struktur herauskam, können wir es nicht einfach.
Ja.
Also da war jetzt einfach das Eigenkapital gebunden. Und das ist so ein Projekt, wo ich dann sage, ja, hätten wir ein Stück weit zum einen auf die Wunschliste gehört, zum anderen das Thema Sanierungskosten mit mehr Fokus und mehr Hinterfragen am Anfang, müssen wir wirklich, und das ist ein Beispiel, müssen wir wirklich den Parkett im Wohnzimmer, auch wenn wir den hässlich fanden, warum müssen wir den rausreißen? Ja? Also wir haben ganz konkrete Vorstellungen gehabt, wie diese Ferienwohnung aussieht. Und ich meine, bald wird es so weit sein, dass die online geht. Die wird granatenmäßig einschlagen, da bin ich ziemlich sicher. Es wird super aussehen. Weil zum Beispiel auch auf der ganzen Reise, hatten wir so noch nie erwähnt, meine Frau ist per Leidenschaft die Interior-Designerin schlechthin für uns. Sie diktiert, wie es aussehen muss. Und wir sind an sich eher nur dafür zuständig, ja genau, wir sind eher dafür zuständig, es umzusetzen und natürlich darauf zu achten, dass es nicht zu teuer wird. Ich sage bewusst nicht zu teuer. Ich meine, Qualität hat immer ihren Preis, ne? Und auch ausgefallene Designs und so weiter. Aber das ist dann immer das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Aber sie macht das richtig gut, dass wir irgendwann komplett aufgehört haben zu hinterfragen und wirklich nur auf die Umsetzbarkeit und die Kosteneffizienz geguckt haben. Und da gibt es natürlich immer wieder Kompromisse, ne? Aber so zusammengefasst kann man sagen, das Projekt, es wird erfolgreich sein. Nur das tut in der Wachstumsphase mit viel gebundenem EK extrem weh. Und da würde ich sagen, das war nicht clever. Kann man auch so offen zugeben. Ja. Solche Fälle haben wir oft. Ich hätte mir
wie gewünscht, viel hat das geschluckt von den 300.000?
EK? Ja. EK knapp über 200.
Ja, überleg mal.
Ja.
Ja, ja, ja. Aber es ist immer so. Es ist immer so. Das haben wir auch, ne? Logischerweise genauso
erlebt. Und es wird einen Punkt geben, in dem wir das dann wieder rausholen. Ja, Nur kurzfristig tut es so weh, wo ich mir denke, warum sind wir mit allem, was wir heute schon wissen, in diesen Treibsand rein, wo wir so schnell erstmal wieder nicht rauskommen.
Ja, ne? ja.
So, das ist Projekt Nummer 1. Fehlt dir dazu noch Informationen?
Oder? Nee. Es ist nur schön, mit welcher Leidenschaft du die Fails vorträgst. Da scheint auch die Liste lang zu sein.
Also, ja. Ja, also das ist auch etwas, womit ich mich sehr gern beschäftige.
Ja. Ist auch richtig und wichtig.
Dann haben wir ein Projekt Nummer 2, zufälligerweise auch in Baden-Baden, ein Zweifamilienhaus im Zentrum, mehr im Zentrum geht nicht. An sich ein super cooler Kauf, aber auch da hatten wir einen schönen Fail. Ich erzähle jetzt das zweite Fail-Projekt. Da haben wir Anfang 22 uns entschieden, wir schreiben nicht fest.
Wie wir bei uns in Bayern Immobilien.
Ich glaube, ich kann die Story kurz machen. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat, in dem Moment zu glauben, dass bei minus 0,4% Euribor, was jetzt noch passieren soll, dass der entweder da bleibt oder noch tiefer geht. Also keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Also ich habe damals noch nicht verstanden, wie das alles zusammenhängt. Ich hätte festschreiben können bei 1,6% über 10 Jahre. Fände ich super. Gezahlt haben wir zwischendrin 6. Also dass das einen Deal kaputt macht. Ja. Und wir haben oft gesagt, dieses Haus, an sich ist es echt gut. Wir haben es auf eine super Miete gekriegt, über 15, 16 Euro auf den Quadratmeter im Schnitt. Wir haben on top noch ein Sondervermietungsmodell unten in einer der Einheiten, wo wir noch zusätzlich zu diesen 15 bis 16 noch in unsere operative Gesellschaft verdienen. Aber dadurch, dass das in dieser Phase, also ich muss es ja nur in dieser Phase beschreiben, so viel Zinsen geschluckt hat, sind wir da einfach ins Negativkonto gerutscht, was wir aufholen werden. Nur jetzt wieder, ähnlich wie mit dem anderen Projekt, tut es weh in der Liquidität.
Wir haben ja 25 Wohnungen in Bayern gekauft, zusammen mit Roti, auch um den Dreh rum irgendwie, und haben auch gedacht, komm, variabel. Ich glaube, also ich würde uns insoweit verteidigen, dass ich sage, wir haben nicht gedacht, dass die Zinsen unbedingt noch deutlich weiter runtergehen. Das haben wir nicht vermutet. Aber wir hatten ja einen Plan, jetzt entwickeln wir mal ein bisschen und dann konsolidieren wir das in einer schönen Finanzierung zusammen. Und zwischendrin ist dann exakt dasselbe passiert, haben auch ähnliche Raten dann nachher zwischenzeitlich bezahlt. Und das hat das gesamte Portfolio von 25 Wohnungen in Bayern, die sind jetzt eh nicht so renditestark wie woanders, aber komplett ins Negative gedreht. Ne? Und wäre das unser gesamtes Portfolio gewesen, hätten wir einfach negative Einnahmen gehabt.
Ja, und ich meine, bevor jeder denkt, ich bin komplett bescheuert, was habe ich mir damals gedacht mit der variablen Finanzierung? Ich dachte, wir hatten ein paar Entwicklungsmaßnahmen vor, ne? Im Sinne der Nachbeleihungsgeschichte. Ich gehe in das Thema flexibel am Anfang und dann komme ich, weil dann ist ja die Laufzeit kurz, dann nervt mich die Bank nicht. Ne? Also das war, die grundsätzliche Idee kam aus dieser Brück-Geschichte heraus, also diese B4 mal R, dass ich sage, die Entwicklungsmaßnahmen laufen in den ersten 2 Jahren und dann schreibe ich mit der gleichen Bank fest, weil dann muss sie mir glauben oder ich habe die Alternative, zu einer anderen zu gehen. Ne? Also wenn ich mich zurückerinnere, das war natürlich der Plan, ist halt leider nicht aufgegangen und passt halt zum Rest.
Ja.
Aber du wolltest auch was über eine erfolgreiche, also...
Genau, was ist euer finanzieller Erfolg? Jetzt nicht quasi, was macht euch am meisten Spaß, sondern das würde mich auch noch interessieren, wo kommt...
Ich habe ja die Zahlen ungefähr mal alle aufbereitet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt die beste Eigenkapitalrendite greife, aber die Zahl, die für uns am wichtigsten ist, ist Eigenkapitalrendite pro Jahr, also normiert auf ein Jahr, weil manchmal erreicht man das super schnell. Manchmal erreicht man das über 3-4 Jahre.
Ja, ist was anderes.
Und dann muss ich es irgendwie ins Verhältnis bringen, damit ich die Projekte miteinander...
Mahnt mich Stefan auch immer, wenn ich sage, hey, wir haben 3x gemacht. Aber hat vier Jahre gedauert.
So ist es. Und die Übung versuche ich, mache ich auch zu selten, aber versuche ich regelmäßig zu tun. Und das ist auch passiert, dass wir ein Haus, also Betonklopper ähnlich, was ihr in Brandenburg kauft, haben wir auch im Portfolio, das ist das Haus in Saarbrücken. Muss man dazu sagen, nicht einen einzigen Euro obendrauf reingesteckt, weil ab Tag 1 Cashflow positiv. Wir haben es auch noch über einen Share-Deal gekauft, das heißt keine Grunderwerbsteuer. Also ich glaube 110.000 Euro Grunderwerbsteuer gespart. Und jetzt mittlerweile Wert gehoben von, sagen wir mal, 300.000, 400.000. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben auch keine krassen Maßnahmen gemacht. Das bedeutet auf unserem Zeitkonto auch deutlich günstiger. Und das ist ein Thema, es ist ein aufgeteiltes Mehrfamilienhaus, wo wir die Möglichkeit haben, das aus einzelnen Wohnungen auch abzuverkaufen. Und da reden wir wirklich, wenn du diesen Wertzuwachs mitnimmst, zum Zeitpunkt, wenn wir einen Exit machen, ob es eine Nachbeleihung ist oder ein Verkauf, dann sind das, wie Vic auch am Anfang gesagt hat, eine dreistellige, eigentlich eine fast ins Unendlich führende Eigenkapitalrendite, weil halt das Eigenkapital sehr gering ist. Aber ich sag mal, wenn man so ein vernünftige 5-10% vom GIG Eigenkapitalquote hat, was ja auch schon niedrig ist, dann wäre die Eigenkapitalrendite fast dreistellig, also ist irgendwo zwischen 90% und 100%, was auch ungefähr das ist, was wir, also pro Jahr, das ist, was wir auch jetzt anpeilen. Das bedeutet, alle Projekte, die wir jetzt einkaufen, immer vor dem Hintergrund, ich will zwischen 50% und 100% Eigenkapitalrendite. In der Mastermind haben wir es auch ähnlich beim Aufteiler-Business besprochen, da kamen mir die Zahlen sehr ähnlich vor. Das ist der Bereich, in den wir versuchen, immer wieder reinzustoßen. Und dann ist das natürlich das Paradebeispiel dafür. Ja, auch teilweise deutlich weniger Zeit reingesteckt, weil wir den Aufteilungsprozess nicht aktiv gemanagt haben, war schon aufgeteilt.
Ja, geil.
Noch eine kleine Korrektur, was den zeitlichen Aufwand angeht. Also wir haben jetzt nicht viel Zeit in der Renovierung reingesteckt, schon. Aber da ging die Zeit hauptsächlich in die Verwaltung rein. Also wir hatten in dem Haus, glaube ich, 3 Räumungsklagen.
Das habe ich schon verdrängt.
Year to date. Und hatten auch viel Neuvermietung, Mietentwicklung und so. Also wir mussten tatsächlich, als wir es übernommen hatten, ordentlich aufräumen. Trotzdem, das ist nicht so ein zeitlicher Aufwand wie jetzt über Renovierungen, die man dort reinstecken muss.
Ja, genau. Ja. Okay, Victor, wie sieht dein Tag in 5 Jahren aus?
Ja, in 5 Jahren habe ich hoffentlich meinen perfekten Tag erreicht. Und der ist eigentlich ähnlich wie Alex seiner. Ich arbeite etwa 3-4 Stunden am Tag.
Was machst du in den 3-4 Stunden?
In den 3-4 Stunden bin ich hoffentlich nicht mehr operativ tätig, sondern bin dabei nur noch so als Teamleader unterwegs. Das bedeutet, wir versuchen auch gerade so ein bisschen für uns eigene Teams für Hausverwaltung, für Baustellen, Koordination, für alle möglichen Aufgaben zu entwickeln. Und ich hoffe, dass ich dann nur noch koordiniere, immer so ein bisschen drauf gucke, was ist der Fortschritt seit letzter Woche, wie können wir uns optimieren, dass ich in diese Richtung gehe, aber dann hauptsächlich auch wie man immer sagt, nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeite, dass wir Zeit haben, uns strategisch in irgendeine Richtung auszubreiten, dass wir mit Gesprächen mit Co-Investoren, dass wir solche Tätigkeiten hauptsächlich machen. Aber natürlich aus dem täglichen Geschäft, operatives Geschäft, möchte ich da optimalerweise raus. Ja, das sind so die 4 Stunden Arbeit am Tag, dann ansonsten noch 3 bis 4 Stunden Sport und Zeit für mich.
Und 3 bis 4 Stunden Sport, ja. Radfahrer.
Ja. Radfahrer, dauert. Der braucht Zeit, ja. Dauert, ja. Und ansonsten noch 3 bis 4 Stunden Zeit für Familie, Freunde und der Rest ist Puffer. Je nachdem, wovon ich gerade mehr möchte, mehr brauche, kann ich dann ein bisschen mehr in Arbeit stecken, ein bisschen mehr in Sport, ein bisschen mehr in Freizeit, was auch immer ich dann durch die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, mir dann gönnen kann.
Nehme ich auf jeden Fall mit als Inspiration für meine Frau, dass Familie und Sportzeit in ungefähr gleichem Verhältnis und 3 bis 4 Stunden am Tag bemessen wird.
Ja, das Gute, meine Freundin ist auch sehr sportlich, also das
sehr schön, ja. Okay, Alex, noch deine Markteinschätzung, kann man gerade noch gut einkaufen, geht das Fenster zu, wie zieht es schon wieder an, oder?
Ich hätte gesagt, also aus unserer persönlichen Erfahrung, wir haben jetzt keinen eigenen Marktbericht gepachtet und auch nicht die nötigen Strukturen, um das regelmäßig zu tun. Aber ich glaube, aus unserer Erfahrung heraus, wir haben in jeder Marktphase gekauft, tatsächlich. Das, was der Markus Befort sagt, stimmt einfach. Weil wenn sich dieses eine Projekt rechnet, dann wird es sich rechnen, auch über einen längeren Zeitraum. Natürlich, wenn man die Umbaukosten verkackt, dann ist wieder was anderes. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir gerade in einer Phase, in der viel Unruhe endlich endet. Ich merke gerade, dass wir in eine Phase kommen, wo es mir persönlich schon weniger Spaß macht, weil ich auf den Besichtigungen plötzlich deutlich mehr Konkurrenz habe. Dass ich mit dem Makler ganz anders telefonieren muss, wieder ein bisschen mehr Energie reinstecken muss im Sinne von, wie stelle ich mich als den sympathischsten und einfachsten Partner dar. Ja. Das war die letzten 2 Jahre nicht so. Das war die letzten 2 Jahre einfacher und leider haben wir in den letzten 2 Jahren nicht ganz so viel gekauft, wie ich gerne hätte. Ja, auch teilweise aus genannten Gründen, weil wir uns dann selber ein Stück weit abweichend von der Wunschliste eingebremst haben. Ja, ja. Aber in Summe sehe ich es schon kommen. Ich habe ja auch noch einen Kanal in die Finanzierungsvermittlung gerade neu aufgemacht und da spüren wir es auch in allen Gesprächen mit den Banken. Es wird mehr. Mehr Anfragen im Bereich Eigenheim, mehr Anfragen im Bereich Kapitalanleger. Dieses Thema Q&G ist gerade sehr on vogue. Also die Käuferkraft kommt zurück. Und ich glaube, für uns, so wie es jetzt in den letzten 2 Jahren war, nach wie vor einfach nur ein Signal, wir kaufen weiter, wenn wir können.
Ja. Cool. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Extra persönlich hergekommen. Ich beneide euch sehr, weil ich weiß, ihr steigt jetzt aufs Rennrad. Ne?
So machen wir es.
Nicht schlecht. Ja. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Danke dir. Mann.